Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen.
Marketing bzw. die Marke als Unternehmen zu präsentieren, ist das A und O der Zukunft. Dazu habe ich Gesa Lischka an meiner Seite. Herzlich willkommen, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Danke. Neuromarketing-Expertin seit 30 Jahren fast.
Mhm. Ja.
Also ich freue mich auf das Interview mit dir. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Marketing ist ja sehr, sehr viel Psychologie. Ja, ich kann mich noch an das Reptilienhirn erinnern. Und die grundmenschlichen Trigger, ja, die Triebe, von denen du da mal gesprochen hast, Sexualhunger, Triebe und so, ne? Die sind ja schon immer da gewesen.
Die sind schon immer da gewesen, genau. Die sind schon immer da gewesen. Der Unterschied ist, glaube ich, dass wir erst seit, naja, so 10, 15 Jahren bildgebende Verfahren haben, nämlich im FMRT, wo wir genau nachweisen können, was im Gehirn tatsächlich auf welchen Arealen passiert. Mhm. Die Mechanismen waren schon immer gleich. Deswegen hat Werbung auch schon immer funktioniert. Aber es gab ja diesen berühmten Satz, ne, 50% meines Werbebudgets sind zum Fenster rausgeschmissen. Ich weiß leider nicht, welche. Heute wissen wir, welche.
Weil es jetzt messbar ist.
Heute ist es messbar, ja. Genau. Heute können wir das ziemlich genau sagen. Früher konnten wir das nicht. Früher hat Werbung auch schon funktioniert, aber oft eben auch nicht. Ne?
Durch halt Online-Marketing und die digitalen Tools halt.
Durch die digitalen Tools, aber auch durch so wissenschaftliche Studien, dass wir eben diese impliziten Assoziationstests machen oder dass wir Menschen eben in so einen FMRT schieben und gucken, welche Areale tatsächlich aktiviert werden.
Wenn vom Hirn.
Vom Hirn. Ja. Wenn wir ihnen bestimmte Verpackungen zeigen oder bestimmte Designs. Und da kann man relativ genau sehen, ob das Belohnungsareal und das Entscheidungsareal getriggert werden. Und das ist wie eine Kaufzusage.
Krass. Aber das ist ja dann, ist das immer noch Marketing, normales Marketing oder ist es dann Marketing, Marktforschung mehr?
Ja, gute Frage. Ich würde jetzt sagen, es ist Neuromarketing und ich würde auch sagen, dass man eigentlich diese Insights immer braucht, um gutes Marketing machen zu können. Also eigentlich, wenn ich das nicht weiß, dann arbeite ich ja so ein bisschen im Rateraum.
Das stimmt. Also da muss ich auch wirklich sagen, aus eigener Erfahrung, wir haben ja letztes Jahr mit einer professionellen Marketingagentur unser Rebranding gemacht. Mhm. Ja, mein erstes Logo, aber ja, würde ich auch jedem Gründer immer noch so sagen, mach halt was, damit du loslegst,
genau.
Damit du dich nicht verzettelst mit Schick und Design und so, ne? Und dann kannst du dir so eine Agentur leisten. Und das war so klassisch blau, ja, so richtig schwarz-dunkelblau und so. Und dann fand ich das mega spannend, diese Erfahrungen, vor allem, das sagt ihr dann auch als Experten, die Wirkung, diese Psychologie im Unterbewusstsein. Ne? Das wurden die Kunden befragt und so, nee, die hat ja hier Powerfrau und ne? Und dann kam, ne, es wird rot. Ja. so jetzt immer abgekürzt, ja, aber auch so richtig mit Befragungen und dann Auswertungen und Kennzahlen und dass man dann halt auch nach Farbcodes und Formen sogar und auch Schriftart belegt, was bedeutet das im Unterbewusstsein, was kommt beim Menschen eigentlich an. Ne? Und dessen war ich mir zum Beispiel gar nicht bewusst.
Ja, ganz viele sind sich dessen ja noch nicht bewusst. So. Deswegen ist auch so meine Mission, dass ich denke, oh, jedes Unternehmen in Deutschland muss Neuromarketing als Standardtool irgendwie haben.
Ja.
Ne, weil das macht so einen Unterschied. Wir haben eine Studie gemacht, da haben wir auch eine Marke gelauncht für die TUI und wir haben die Studie dann das alte Logo
mit dem... Eine Untermarke von TUI.
Eine Untermarke von der TUI, genau. Mhm. Das alte Logo mit dem neuen Logo getestet und nur wenn man die Logos vergleicht, hatten wir auf dem neuen höhere Zahlungsbereitschaft irgendwie.
Krass.
Also nur, weil wir so ein bisschen an der Typografie verändert haben. Und dann denkt man dann ja, okay, da hat jetzt eine Agentur viel Geld verdient, damit sie hier ein bisschen die Typo ändert.
Ja.
Höhere Zahlungsbereitschaft bei den Kunden sofort.
Ja. Was ich wahrgenommen habe am Markt, ist Douglas zum Beispiel auch. Die haben ein Rebranding gehabt, ne? Von dieser fetten Schrift in viel dünnere.
Mhm.
Sind das auch solche Effekte, die dann dahinter stehen?
Also ich kann nicht bei jedem Rebranding sagen, ob die das auch so getestet haben. Mhm. Oft ist das ja auch, damit sie im digitalen Raum besser funktionieren.
Mhm.
Aber sinnvoll wäre es schon, sie hätten das getestet.
Ja.
Weiß ich allerdings, bei Douglas weiß ich das nicht, ob das der Fall ist.
Wie überzeugt man denn jetzt, oder ihr als Marketingfirma natürlich auch, eure Kunden oder die anfragen, die wissen ja schon, dass sie was brauchen, aber wie überzeugt man jetzt sag ich mal, Unternehmer, mittelständische Unternehmer, für Marketing jetzt mal ein bisschen Geld auszugeben. Und gerade so eine Branding-Kampagne, eine Markenkampagne, Markenaufbau, haben wir ja auch gehört bei dir, Marke ist das A und O, es ist das Differenzierungsmerkmal am Markt, vor allem auch für die Zukunft.
Und auch das Wertschöpfungsmerkmal, das ist ja auch so wichtig, ne? Also Wert entsteht durch Marke. Also ich habe einen viel größeren Hebel, wenn ich in Marke investiere, als wenn ich in Performance investiere. Ja. Das klappt bloß keiner, weil man Performance halt sofort messen kann. Ja. Ich habe sofort einen Effekt. Marke kostet erstmal Geld und ich habe einen Langzeiteffekt. Ne?
Und wie?
Mit Zinseszins.
Ja, und versteht wie, auch kein wie Mensch, geht, ne? Kommt man da, überwindest du da Widerstände? Was sind da deine Argumentationsgründe?
Aufklärung.
Aufklärung.
Ja, ich rede viel mit Kunden und ich erkläre ihnen genau in solchen Vorträgen irgendwie, warum das so ist, wie das funktioniert, und nach erzählen wir da auch eine, ja, zahlt sich das auch aus.
Okay, also mehrere Touchpoints, Überzeugungspunkte.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, und was ist so deine Zukunftsprognose? Wo geht die Reise hin?
Ich glaube, dass ganz viel über künstliche Intelligenz passieren wird in Zukunft. Ich glaube, dass viele Arbeitsplätze im klassischen Marketing wegfallen werden, weil sie durch künstliche Intelligenz ersetzt werden können.
Zum Beispiel?
Auch Texter zum Beispiel. Mhm. Also wir brauchen sicherlich immer noch Konzepte, aber so klassischer Text wird mittlerweile sehr gut auch von künstlicher Intelligenz sehr wirksam erstellt. Muss man auf jeden Fall gucken. Wir können ja mittlerweile sogar über künstliche Intelligenz bestimmte Ad-Sets generieren und wir können gucken, ob das Corporate Design praktisch zu den Werten des Unternehmens passt. Das heißt, wenn, ich sag mal, dein internationales Marketing-Team in Timbuktu jetzt irgendwelche Creatives erstellt, dann kann die KI gucken, ob das mit der Marke aligned ist. Und wenn nicht, dann sagt die KI, ihr müsst nochmal neu ran. Also,
ach krass.
Genau, da
das
gibt's.
Heißt, die KI hat den Brand Guide quasi?
Genau.
Gespeist.
Genau.
Und macht immer den Check.
Macht den Check.
Kann man die schon kaufen? Die hätte ich ganz gerne.
Ja, ich sag mal, das ist noch in der Entwicklung, aber die Zukunft wird da.
Das wäre jetzt was für mich als Unternehmerin interessant.
Super, ne?
Jetzt fürs Marketing-Team, da muss ich nicht drüber gucken und nichts und habe dann so einen künstlichen Kontrollmechanismus und kann mich darauf verlassen, dass es immer passt.
Ja, genau. Also, was wir mittlerweile schon können, wir können dir, wenn du Ad-Sets ausspielst, können wir dir schon genau sagen, die Werte, wie stark das Creative zum Beispiel deine Unternehmenswerte bedient und ob es sie überhaupt bedient. Aber noch ist es alles ein nachträgliches Testen oder während des Kreativprozesses ein Herausfinden, welches am besten funktioniert, zum Beispiel auf deine Unternehmenswerte. Aber das kann man schon. Das geht auch relativ schnell, ja.
Thema Werte sprichst du gerade an, ist auch wieder was ich immer wieder antreffe im Mittelstand, was unterschätzt wird. Ich finde es halt immer sehr, sehr wichtig, vor allem nach innen, Richtung Mitarbeiterbindung, Employer Branding, Fachkräftemangel und solche Themen. Jetzt hast du das ja auch sehr stark in Verbindung mit einer Marke gebracht. Wie viele Werte, die Marke widerspiegeln, sollte ich denn haben und wie nähere ich mich dem eigentlich an? Hat das was mit meinen persönlichen Werten zu tun oder wie nähere ich mich mit diesem Thema?
Kommt drauf an. Klar, wenn ich so stark als Personal Brand unterwegs bin, dann hat das immer ganz viel mit meinen persönlichen Werten auch zu tun, damit ich da sehr authentisch bin. Wenn ich als Konzernmarke eher aufgestellt bin, dann hat das irgendwann nicht mehr viel mit persönlichen Werten zu tun. Und dann ist es halt auch so, dass ich gucken muss, wie transportiere ich das glaubhaft an die Mitarbeiter, damit sie auch danach handeln können. Weil natürlich haben Mitarbeiter ihre eigenen persönlichen Werte, die als Handlungsmaxime irgendwie natürlich gelten. So, das heißt, ich bin immer so ein bisschen kritisch, wenn ich sage, dieses deutsche Werteverständnis, weil wir da oft bei meinen moralischen Werten sind. Und ich gebe meinen Kunden oft mit auf den Weg, wenn ihr von Werten redet, sprecht vielleicht eher von Prinzipien. Ne? Das ist stimmt, das, wie wir das hier so machen. Weil man, weil man sich dann da eher mit, also auch als Mitarbeiter eher sagen kann, okay, das ist ein Prinzip, das gilt hier, so handeln wir hier. Das muss nicht im Kontrast zu meinen persönlichen Werten stehen. Und dann komme ich nicht in diesen persönlichen Konflikt. Und das ist immer, wenn wir ein Rebranding vornehmen für Firmen oder eine Repositionierung, dann sage ich immer, okay, dann habt ihr jetzt schöne neue Logos und schöne neue Creative-Formen, alles toll. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo die meisten von euch ganz viel Geld zum Fenster rausschmeißen, weil sie nämlich ihre Mitarbeiter nicht mehr mitnehmen. Und Markenrepositionierung ist immer ein interner Change-Prozess. Jetzt geht die Arbeit nämlich los. Also ich muss meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jetzt mitnehmen, damit die zu ja, Ambassadoren der eigenen Werte werden, damit ich dieses Momentum nutzen kann und Synergieeffekte, ne, dadurch mhm. erzeugen kann. Und das machen viele nicht.
Und wie viele Werte brauche ich da so als Unternehmenswert?
Ich hätte da jetzt gar nicht so eine Zahl, dass ich sage, ich habe da eine Anzahl. Wenn ich da jetzt mal so aus dem Neuro wieder komme, mehr als 7 wäre total schwierig. 5 gehen vielleicht gerade noch. 3 ist immer eine super Zahl, weil ich 3 sofort
merken kann.
Ja. Genau. Mhm. Genau, und deswegen würde ich einfach gucken, okay, was habe ich überhaupt als Unternehmen? Ich merke das oft, wenn Unternehmen zu viele Werte haben, dass sie nicht auf die Straße kriegen, weil wir wieder das Problem haben, es wird keine Neuroautobahn angelegt, sondern überall nur Trampelpfade.
Mhm. Also weniger ist dann mehr an der Stelle.
Auf jeden Fall. Oder dass man vielleicht sagt, ich fange erstmal an, einen Wert mich darauf zu konzentrieren und den stark zu leben und mhm. dann vielleicht den nächsten irgendwie auszubauen.
Das geht auch, dass man das schrittweise...
Dass man sagt, ich fokussiere mich erstmal darauf, nehme die Mitarbeiter mit und erkläre ihnen, was wir darunter verstehen, und wenn ich das so ein bisschen etabliert habe, dann den nächsten.
Krass. Also kann ich mir auch Zeit lassen.
Ja, man darf sich auch mal entspannen.
Ja. Ja. Was würdest du sagen, als Marketingagentur, worauf sollte ich achten bei der Auswahl? Weil ich sehe jetzt auch, was ihr macht, und ich sehe es bei unserer auch, es ist ja oftmals eigentlich eine Begleitung über einen längeren Prozess. Ja. Du hast jetzt ja auch gerade gesagt, der Markenaufbau braucht viel Zeit. Worauf sollte ich dann achten, wenn ich mich einer Agentur widme oder jemanden aussuche, wo ich sage, okay, da lasse ich mich jetzt drauf ein?
Also wenn ich da ganz ehrlich drauf antworte, dann würde ich immer gucken, sitzen die gemeinsam mit mir in einem Boot? Mhm. Also habe ich eine Dienstleistermentalität und eine Kundenbeziehung, oder sage ich, okay, wir steigen gemeinsam ein, wir begeben uns gemeinsam auf die Reise und wollen gemeinsam ein gutes Ergebnis erzielen. Und das gilt genauso andersrum. Mhm. Wir wollen nicht so gerne mit Kunden zusammenarbeiten, die sagen, oh, ihr seid jetzt unser Dienstleister, macht mal, mhm. sondern wir erwarten auch, dass die mit uns ins Boot steigen und mhm. sagen, okay, wir rudern jetzt gemeinsam, um das Ding, um Fahrt aufzunehmen.
Ja. Das kann man ja aber am Anfang in der Akquise manchmal gar nicht so genau festmachen. Habt ihr dann Exit-Kriterien für euch mal definiert?
Ja. Mhm. Wir haben auch Joker, also jeder von unserem Projekt mit Projektmanagern und Projektmanagern, die dürfen auch irgendwann Joker ziehen und sagen, mag ich nicht mehr. Ja? Und dann wechseln wir, also sagen wir erstmal so, wir wechseln erstmal und sagen, okay, wir müssen hier mal was shiften irgendwie so, weil es menschlich einfach manchmal nicht passt. Und das ist gar nicht böse gemeint, sondern manchmal versteht man sich nicht richtig genau. Ja. Das ist einfach natürlich, und dann wechseln wir einmal durch. Und wenn wir dann merken, oh, es knirscht immer noch, dann ja, hat viel so mit Kommunikationsstil und so zu tun, das Wertschätzung.
Ich finde es aber sehr gut, dass ihr das macht und auch praktiziert, ne? Weil viele Unternehmer haben dadurch, dass sie halt noch nicht im Online-Marketing und in dieser neuen Welt angekommen sind, für sich die Positionierung nicht klar haben, haben so diesen Gesamtwarenladen, ja, so gefühlt, jetzt bin Handwerker für alles so ungefähr, ne? Oder ich bin Kosmetikstudio, mache von da bis da, ne? Oder Wald- und Wiesenanwalt für alles, ne? Und dadurch überarbeiten die sich, weil die Marge dann auch nicht passt, und sind dann auch genervt, und das hat dann Einfluss auf die eigene Lebensqualität, weil du dich mit Kunden rumplagst, die du eigentlich nicht willst. Ne? Mhm. Und das zeigt ja eure eigenen Werte. Ja? Und es hilft halt auch für eine eigene bessere Lebensqualität, finde ich. Ne? Wenn du sagen kannst, da ist ein Exit, das ist nicht drin für uns, lieber Kunde. Ne? Da ist die Tür, wir wollen so nicht arbeiten, und das passt leider auch nicht. Ja. Ne? Hast du das entwickelt oder schon relativ am Anfang gehabt?
Wir haben schon immer so für uns im Grunde genommen festgelegt, wir haben so als Motto für uns jeden Tag für das Gute kämpfen, um das morgen besser zu machen. Das ist unsere Leitmaxime. Und da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, Moral und Ethik muss man sich auch leisten können. Mhm. Das ist immer so, das ist leicht zu sagen, das machen wir nicht. Mhm. Wenn das Unternehmen gut läuft und wir alle Mitarbeiter bezahlen können. Klar, wenn ich irgendwann an den Punkt komme und sage, okay, ich habe jetzt die Wahl, entweder weiterzumachen oder 2 Mitarbeiter zu entlassen, dann muss ich halt abwägen, okay. Ja. Ne? Und im Zweifel gehen dann erstmal die Mitarbeiter vor, dass ich sage, okay, in diesem Fall, das besprechen wir dann im Team gemeinsam und sage, aus dem Grund heraus machen wir da jetzt weiter. Mhm. Und zum Glück sind wir mittlerweile in einer Position, dass wir diese Entscheidung gerade nicht treffen müssen. Mhm. Und dann fällt es natürlich leichter.
Ja. Andere spannende Frage, die mir gerade einfällt. Inflation trifft ja viele. Jetzt sind aber solche Agenturen wie ihr oder auch wie wir als Dienstleister ja nicht abhängig von irgendwelchen Materialpreisen am Markt getriggert. Wie geht ihr damit um? Wie erhöht ihr eure Preise und passt das ans Niveau an? Weil die steigenden Löhne und Gehälter, die kommen ja erst noch so in der Zukunft. Mhm. Ne? Da muss man so ein bisschen vorplanen monetär dann. Wie denkt ihr darüber? Oder sagt ihr so, solange der Wettbewerb nichts ändert, machen wir auch nichts anders?
Also da bin ich eigentlich, da sind wir ziemlich bei uns. Weißt du, wir gucken auf unsere eigene Rendite. Solange die passt, passt alles. Genau. Ja. Wir haben sowieso das Problem, dass wir ja in einem Business sind, wo wir gar nicht so unendlich lange forecasten können in die Zukunft. Wie das andere Unternehmen ja können. Das heißt, da muss man sowieso oft sehr flexibel agieren, schnell sein. Ja.
Wo stehst du denn heute für dich in der Unternehmerinnenrolle? Wie würdest du es beschreiben?
Ja, ist eine gute Frage. Ich habe gerade erst wieder das Gespräch gefunden und habe gesagt, es gibt so wenig weibliche Vorbilder, was so Führungsrollen angeht. Und da wünsche ich mir mehr. Ich selber versuche das zu sein. Also ich habe jüngere Frauen, die mich gebeten haben, dass ich vielleicht für sie Mentorin sein kann, wo ich immer sage, ich. Okay, ich gebe mein Bestes. Und ich finde das sehr schwierig, weil ich immer sage, ich habe Chefsein nie gelernt und muss mich da ja so selber reinfuchsen, habe viele Fehler gemacht, hoffentlich einiges daraus gelernt, versuche das weiterzugeben. Und hadere immer noch damit, heute zum Beispiel wieder, ich war die einzige Frau auf der Bühne, wenn man mal von den Influencerinnen in dem Panel irgendwie absieht. Ne? Schwierig, oft noch so.
Ich komme nächstes Jahr mit hoch.
Sehr gut, genau.
Ja. Wie seid ihr eigentlich auf diesen Namen gekommen, Kochstraße?
Pass
auf,
das hat so angefangen. Ich habe mit Freunden zusammengesessen und die hatten eine WG und wir haben uns immer auf dem Dachboden dieser WG getroffen in der Kochstraße. Ah. Und unser Ziel war schon immer, geilen Scheiß zusammen zu machen. Und wir haben viel geilen Scheiß zusammen gemacht, tolle kreative Dinge entwickelt. Und irgendwann kam jemand und hat uns gesagt, oh, ich will unbedingt was mit euch machen und ihr müsst mir eine Rechnung schreiben. Und wir so, eine Rechnung? Okay, dann nennen wir das Ganze jetzt mal schnell Projekt Kochstraße. Okay. Und das Projekt haben wir irgendwann rausgenommen, weil wir so viele Anrufe hatten, die schwer erziehbare Jugendliche bei uns integrieren wollten. Weil wir gedacht haben, wir wären ein Sozialprojekt. Und dann haben wir irgendwann das Projekt gestrichen und das, seitdem heißen wir nur noch Kochstraße, sitzen schon lange nicht mehr auf diesem Dachboden, aber deswegen ist der Name geblieben.
Krass, ja. Schöne Geschichte. Ja, ne? Ja. Und die Leute, die damals zusammen waren,
sind immer noch zusammen.
Nein!
Genau. Und wir haben bei uns immer noch diesen WG-Charakter. Wenn du zu uns ins Büro kommst, so jedes Büro sieht ein bisschen anders aus, jeder stellt also seinen eigenen Sessel rein irgendwie und es ist immer noch so ein bisschen, also mittlerweile über mehrere Etagen, aber es hat immer noch seinen WG-Style.
Wie viele Leute hast du inzwischen?
75 sind es.
75?
Ja, ja.
Wahnsinn. Wie recruitet ihr jetzt Online-Marketer und die neue Generation in dieses Business da rein? Wie macht ihr das? Oder qualifiziert ihr die intern?
Wir haben momentan echt noch viel Glück, dass wir noch genug Bewerbung haben. Macht der Marke, sage ich nur, ne?
Employer Branding.
Ja. Also wir merken das auch, dass es weniger werden, so tendenziell, aber noch bewerben sich zum Glück genug. Ja.
Sehr cool. Toi, toi, toi.
Ja, ne? Genau. Ja.
Also wir verlinken dich einfach hier rein. Ja. Sehr schön. Genau. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, gerne. Ja.
Dankeschön.
Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzhey. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.